Alterskontrollen im Internet. Das ist das neue Lieblingsprojekt von Ursula von der Leyen. Denn Brüssel will mehr Kontrolle und möglicherweise auch Einschränkungen von Grundrechten. Die Kommissionspräsidentin selbst zog stolz einen Vergleich zur Corona-Politik und verteidigte die geplanten Maßnahmen. Unser Thema im Schwerpunkt. Außerdem in dieser Sendung. Nach dem umstrittenen Auftritt non-binärer Aktivisten in Sachsen. Neue Recherchen von auf 1 führen nach Bremen. Und der frühere Frontex-Chef Fabrice Leggeri rechnet mit der Migrationspolitik der EU ab. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Zu den neuen Überwachungsplänen aus Brüssel kommen wir gleich im Schwerpunkt. Offiziell begründet wird die Altersfeststellung übrigens mit dem Kinderschutz. Dass es der Politik mit dieser Politik vielleicht nicht wirklich ernst ist, damit beginnen die wichtigsten Meldungen vom heutigen Donnerstag. Der Skandalauftritt sogenannter non-binärer Aktivisten an einer Schule in Sachsen waren offenbar kein Einzelfall. Das zeigt eine Recherche von auf 1. Demnach hat auch die Bildungsverwaltung in Bremen Schulen für einen queeren Verein geöffnet. Konkret geht es um die Organisation Rat und Tat, Zentrum für queeres Leben. Und das, obwohl der Verein seit Monaten im Zentrum eines Skandals um sexuelle Belästigung steht. Die Pressesprecherin des Senators für Kinder und Bildung bestätigte die Zusammenarbeit gegenüber auf 1. Wörtlich schrieb sie: In Bremen arbeiten wir mit dem staatlich geförderten Verein Rat und Tat Zentrum für queeres Leben zusammen. Brisant ist dabei vor allem ein Detail. In den Räumlichkeiten des Vereins wurde ein sogenanntes Transcafé betrieben. Schon im November 2025 wurde das Café nach 4 Missbrauchsfällen durch Mitarbeiter vorübergehend geschlossen. Doch auch danach kam es trotz verschärfter Regeln zu einem weiteren Vorfall. Was genau geschah, bleibt unklar. Der Verein sprach jedoch selbst von einem, Zitat, großen Fall. Auf Instagram erklärten die Betreiber anschließend wörtlich: Wir können die Sicherheit der Community unter diesen Umständen nicht gewährleisten. Das Café ist seitdem dauerhaft geschlossen. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Bremen läuft jedoch weiter. Und mehr noch, nach eigenen Angaben führt der Verein weiterhin sogenannte Aufklärungsveranstaltungen an Schulen durch. Trotz der Vorwürfe erhalten die Aktivisten also weiterhin Zugang zu Minderjährigen. Seit Tagen sorgt die deutsch-ukrainische Rüstungskooperation für Diskussionen. Nun erfuhr auf 1. Die Militärprojekte wurden nicht erst unter Kanzler Friedrich Merz gestartet. Sie gehen bereits auf die Vorgängerregierung aus SPD, Grünen und FDP zurück. Eine Regierungssprecherin sagte gegenüber unserem Sender: Deutschland und die Ukraine haben am 16. Februar 2024 eine umfassende bilaterale Sicherheitsvereinbarung geschlossen. Warum diese Zusammenarbeit ausgerechnet jetzt öffentlich gemacht wurde, bleibt unklar. Auffällig ist jedoch: Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky unterzeichnete in dieser Woche mehrere Waffengeschäfte mit europäischen Staaten, darunter Italien und Großbritannien. Beobachter verweisen zudem auf den Zeitpunkt. Die Vereinbarungen folgten unmittelbar auf die Abwahl des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Er hatte eine noch stärkere Unterstützung für Kiew in der EU bislang gebremst. Diese Einschätzung wird auch durch ein Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Berlin gestützt. Dort sprach Verteidigungsminister Boris Pistorius von einer neuen Qualität der Zusammenarbeit mit Kiew. Geplant ist unter anderem der Austausch digitaler Gefechtsdaten. Zugleich machte Pistorius deutlich, dass der Weg für einen bislang von Ungarn blockierten Milliardenkredit nun freigemacht werden müsse.
Auch auf EU-Ebene gibt es die Erwartung, dass Europa jetzt tut, was es versprochen hat, und den zinslosen Kredit gewährt. Endlich.
Für zusätzliche Brisanz sorgt eine Veröffentlichung aus Russland, die von Beobachtern als offene Drohung interpretiert wird. Das Verteidigungsministerium in Moskau veröffentlichte eine Liste mit Firmen und Adressen in mehreren europäischen Ländern, darunter auch Standorte in München. In dem Text heißt es, die europäische Öffentlichkeit sollte auch die Adressen und Standorte der ukrainischen und gemeinsamen Unternehmen zur Herstellung von Drohnen und Komponenten für die Ukraine auf ihrem eigenen Territorium kennen. Am Dienstag hat das Bundesamt für Verfassungsschutz die Kategorie Delegitimierung des Staates abgeschafft. Zumindest offiziell. An dieser Einstufung gab es seit Jahren Kritik. Doch die Überwachung der betroffenen Oppositionellen könnte weitergehen. Zumindest in Sachsen. Das dortige Landesamt für Verfassungsschutz erklärte auf Anfrage von auf 1. Die Behörde werde die Bearbeitung des insoweit relevanten Personenpotenzials im Rahmen des bisherigen Sammelbeobachtungsobjektes verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates fortsetzen. Jedoch nicht mehr unter Zuordnung zum bisherigen Phänomenbereich. Was das konkret bedeutet, bleibt offen. Auch wie die betroffenen Regierungskritiker künftig bezeichnet werden, ließ der Verfassungsschutz unbeantwortet. Seit Monaten treibt die Europäische Kommission eine Altersprüfung im Internet voran. Am Mittwoch stellte sie Pläne für eine entsprechende App offiziell vor. Angeblich zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Kritiker sprechen dagegen von Zensur, denn Online-Angebote könnten damit nur noch mit einer Identifikation zugänglich sein. Dabei geht das Vorgehen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen offenbar sogar einigen Mitgliedsländern zu weit. So will Deutschland die App zunächst nicht übernehmen. Das bestätigte das Digitalministerium gegenüber auf 1. Berlin lehnt eine Überwachung des Alters jedoch nicht grundsätzlich ab, sondern setzt auf eine andere Methode. Die Bundesregierung prüft stattdessen die Verwendung der geplanten digitalen Identität für die Altersfeststellung. Am Mittwoch hatte von der Leyen die künftige App in Grundzügen vorgestellt. Dabei machte sie deutlich, dass die von Brüssel favorisierte Lösung zum internationalen Standard in der Altersüberwachung werden soll. Gleichzeitig machte die Kommissionspräsidentin deutlich, die App steht in der Tradition der von ihr positiv betrachteten Corona-Einschränkungen.
This is not the first time.
Dies ist nicht das erste Mal, dass die Kommission mit einer innovativen Lösung auf ein neues Problem reagiert. Wir alle erinnern uns an die Covid-Pandemie. Unsere Welt kam vollständig zum Stillstand. Doch als wir die Lockdowns hinter uns ließen und Impfstoffe verfügbar waren, entwickelte die Kommission in Rekordzeit die Covid-App. Es waren nur 3 Monate, um uns dabei zu helfen, auf sichere Weise zum normalen Leben zurückzukehren. Mit einem Scan unseres Covid-Zertifikats, Sie erinnern sich, konnten wir wieder Konzerte besuchen, ein Flugzeug besteigen und reisen und vieles mehr. Und nun übertragen wir diesen Erfolg auf die Altersverifikation.
And now we are taking this success and applied it to the age verification app.
Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens betrachtet den Vergleich der Kommissionspräsidentin nicht nur als Ausdruck von Stolz auf die Corona-Politik, sondern auch als Drohung. Wörtlich sagte er, von der Leyen macht deutlich, dass sie die Zensur im Netz auch mit diktatorischen Mitteln und Einschränkungen der Grundrechte durchsetzen will. Übrigens, die Äußerung von der Leyen war nicht der einzige Vergleich mit der Corona-Politik in dieser Woche. Die UNO, genauer deren Organisation für Landwirtschaft, verglich die Sperrung der Straße von Hormus mit den Folgen der sogenannten Pandemie. Auch diese Erklärung heizt Gerüchte über bevorstehende Einschränkungen an. Doch nicht nur die EU will immer mehr Zensur. Ähnliche Entwicklungen gibt es auch in den Mitgliedstaaten. Kritik an der EU oder der UNO soll in Österreich künftig strafbar werden, mit einer Verschärfung des Spionagegesetzes. Auf 1 hat den Rechtsanwalt und Medienmacher Magister Gerold Beneder gefragt, ob damit auch Kritik an der Regierung kriminalisiert werden könnte.
Ich kann mir das durchaus vorstellen, vor allem wenn ich in die EU hineinblicke, wo es ja jetzt schon Tendenzen gibt, Kritik oder Sachen zu kriminalisieren, die einfach der EU einfach nicht passen. Ich sehe da diesen Schweizer Buchschreiber, der einige Bücher geschrieben hat, beziehungsweise den deutschen Journalisten, die gewissermaßen mit einer EU-Bahn belegt worden sind, wo ihnen das Vermögen eingefroren worden ist, wo die Reisefreiheit beschränkt worden ist, wo die nicht mehr Zugriff haben auf ihre Bankguthaben, wo die bitten und betteln müssen, damit sie überhaupt noch Zugriff haben auf einen 500-Euro-Betrag, damit sie es noch Essen kaufen können. Und das alles ohne ein ordentliches Verfahren, ohne Gerichtsverfahren.
Wie sich Bürger gegen den immer schärferen Kampf gegen kritische Stimmen zur Wehr setzen können, darüber spricht Rechtsanwalt Beneder im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. Auf 1 wird für Sie den Kampf gegen die falsche Meinung genau im Blick behalten. Möglich ist das nur mit Ihrer Unterstützung. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie unter www.auf1.tv unterstützen. Die Auswirkungen der Migration auf Europa standen im Mittelpunkt einer Konferenz am Dienstagabend in Wien. Unter dem Titel Selbstmord Europas, wie Migration die kulturelle Identität zerstört, diskutierten Vertreter der EU-Fraktion Patriots for Europe über die aktuelle Entwicklung. Und die Teilnehmer waren sich einig. Die muslimische Masseneinwanderung bedeutet langfristig das Ende der eigenen Identität. Als mahnendes Beispiel für die Zukunft Deutschlands und Österreichs wurde Großbritannien dargestellt. Der britische Politikwissenschaftler und Autor Matt Goodwin erklärte, der Anteil weißer Briten könnte in Großbritannien bis zum Ende des Jahrhunderts auf etwa ein Drittel sinken. Eine Trendwende sei derzeit nicht in Sicht. Auch der französische EU-Abgeordnete und frühere Frontex-Chef Fabrice Leggeri äußerte sich deutlich. Gegenüber auf 1 sagte er, die EU habe die Kontrolle über ihre Außengrenzen schon lange verloren.
Die Europäische Union hat keine Kontrolle über die Grenzen, die Außengrenzen. Und das, also ich sehe zwei Gründe dafür. Der erste Grund ist, dass es eine Ideologie gibt. Das sind die NGOs, das sind die EU-Institutionen, die lange gesagt haben, alle Migranten dürfen rein, weil alle mögliche Flüchtlinge sind. Und deshalb dürfen wir nicht die illegalen Überschritte stoppen. Der zweite Grund ist auch, dass es viele Rechtsprechungen gegeben hat, auf EU-Ebene, auf nationaler Ebene, auch eben im Rahmen der Konvention für die Europäische Konvention für Menschenrechte. Und diese Richter entscheiden, dass alle Migranten immer mehr Rechte bekommen müssen.
Die freiheitliche EU-Abgeordnete Petra Steger sieht folgende Lösung.
Das ist die Zukunft der Europäischen Union. Wir können diese Europäische Union nur verändern, wenn wir als patriotische Kräfte in den nationalen Parlamenten, aber auch auf europäischer Unionsebene immer stärker werden und zusammenarbeiten.
Eigentlich hatte das Mittelstandsforum für Deutschland für Freitag zu einer Diskussionsveranstaltung nach Grimmer bei Leipzig eingeladen. Geplant waren Auftritte der AfD-Politiker Björn Höcke, Ulrich Siegmund und Jörg Urban. Doch die Veranstaltung findet nicht statt. Der Eigentümer der Halle, die Gewerbepark Grimmer GmbH, untersagte die Durchführung kurzfristig. Zugleich drohte das Unternehmen der Stadt Grimmer mit der Kündigung des Pachtvertrags. Die Stadt betreibt die Halle. Warum die Diskussion untersagt wurde, blieb zunächst unklar. Eine Anfrage von auf1 ließ das Unternehmen bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Allerdings hatte das Bündnis Grimmer zeigt Kante mit Protesten gedroht. Zu dessen Unterstützern zählt auch die als Antifa nahe geltende linken Politikerin Kerstin Köditz. Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke sieht die Verantwortung auch in der Politik. Gegenüber auf1 sagte er, wenn steuergeldfinanzierter, damit faktisch halbstaatlicher Linksextremismus den freien Austausch von Argumenten verunmöglicht, dann lebst du im besten Deutschland aller Zeiten. Nach auf1 Informationen hat die AfD für Freitagabend eine eigene Kundgebung in Grimma angemeldet. Nach dem Wahlerfolg der AfD in Rheinland-Pfalz sollen der Partei nun zentrale Oppositionsrechte erschwert werden. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung von CDU, SPD und Grünen hervor. Demnach sollen die Hürden für die Einsetzung von Untersuchungsausschüssen angehoben werden. Bislang reichte dafür ein Fünftel der Abgeordneten. Künftig soll jedoch ein Viertel notwendig sein. Die Parteien begründen diesen Schritt mit einer Missbrauchsgefahr des oppositionellen Kontrollrechts. Hintergrund ist das Ergebnis der Landtagswahl im März. Dort kam die AfD auf knapp 20% der Stimmen und hätte damit aus eigener Kraft Untersuchungsausschüsse einsetzen können. Mit der geplanten Neuregelung wäre genau das nicht mehr möglich. Kann eine Grippeimpfung vor Alzheimer schützen? Das berichtet das Online-Medium T-Online unter Berufung auf eine Studie im Fachjournal Neurology. Demnach soll die Impfung das Risiko für die Erkrankung senken. Doch es gibt Zweifel. In der veröffentlichten Untersuchung werden mögliche finanzielle Unterstützer nicht genannt. Kritiker sehen darin ein Problem, gerade bei sensiblen Gesundheitsthemen. Auffällig ist zudem, ähnliche Meldungen wurden in den vergangenen Jahren immer wieder aufgegriffen. Dabei ging es um einen möglichen Schutz vor Demenz durch Impfungen. Auch in anderen Fällen gab es zuletzt Kritik an Gesundheitswerbung. So stellte etwa die Schweizer Zulassungsbehörde Swissmedic fest, dass bestimmte Aussagen zur Corona-Impfung irreführend waren. Der Slogan, Zitat, schützt Sie und andere, wurde dabei beanstandet. Und auch die irreführende Werbekampagne zur Gürtelrose-Impfung stand zuletzt in der Kritik. Der Grund: Die gezeichneten Horrorszenarien wie unerträgliche Schmerzen oder Symptome wie bei einem Schlaganfall entsprechen keineswegs der Wahrheit. Auch die Masernimpfpflicht steht weiter in der Kritik. Die Ärztevereinigung MWGFD hat in einem Schreiben zahlreiche Abgeordnete von Bundestag und Landtagen vor den Risiken gewarnt. Sie fordert, die bestehende Regelung zu überdenken. Der Vizevorsitzende der Organisation, Dr. Ronny Weikel, bezeichnet die Impfpflicht als Fehlentscheidung.
Wir können unsere Auswertung eindeutig belegen, dass das sogenannte Masernschutzgesetz eine echte Fehlentscheidung war und dringend aufgehoben werden muss. Denn die im Masernschutzgesetz festgelegte faktische Impfpflicht für alle Kinder ab dem ersten Geburtstag, die Kindergärten, Kitas oder Schulen besuchen, oder für nach 1970 Geborene, die Betreuungseinrichtungen oder in medizinischen Einrichtungen arbeiten, ist bei genauer Betrachtung nicht nur sinnlos, sondern auch kontraproduktiv. Sie bringt erheblich mehr Risiken als Nutzen für den Impfling mit sich, sodass in Anbetracht der aktuellen epidemiologischen Daten dringend von einer Masern- bzw. Masern-Mumps-Röteln-Impfung abgeraten werden muss.
Und wir kommen zum Interview des Tages. Am vergangenen Sonntag verlor Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán die Parlamentswahl. Es war eine deutliche Niederlage. Für viele Menschen in Europa galt Orbán lange als Hoffnungsträger, vor allem wegen seiner Außen- und Europapolitik. Doch was lässt sich aus diesem Wahlausgang lernen? Darüber sprach Martin Müller-Mertens mit dem Publizisten Benedikt Kaiser.
Herr Benedikt Kaiser, am vergangenen Sonntag gab es in Ungarn Wahlen. Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Im Kanzleramt, in der EU-Kommission freut man sich sehr. Ich habe aber gestern einen Artikel, ich glaube in der Jungen Welt, auf jeden Fall in der linken Zeitung gesehen, die sich beklagten, eigentlich haben wir jetzt in Ungarn ein Parlament, in dem nur rechte Parteien vertreten sind. Ist das so?
Ja, das ist mit Sicherheit ein Erfolg von Orbáns metapolitischer Wende, dass es ihm gelang, eine Rechtsverschiebung in Ungarn zu bewirken. Also Tisza kann man vielleicht als liberal-konservativ bezeichnen, Fidesz als national-konservativ und Mihasank als national bis nationalistisch. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auf der Habenseite zu verbuchen, auch wenn Orbán nicht mehr regiert. Er hat Ungarns Gesellschaft und auch Ungarns Parlament nach rechts verschoben. Das steht als Ergebnis fest.
Ist es jetzt ein ungarisches Spezifikum oder wenn wir unser Europa ansehen, ich würde sagen, wenn wir Polen anschauen, da gibt's die Peace-Partei, aber auch die Regierungspartei ist jetzt nicht links im klassischen Sinne, dass die Linke quasi verschwindet. Das wäre ja auch eine gewisse Anormalität in Parlamenten.
Zumindest in Ostmitteleuropa ist das ein Trend, der sich mit Polen und Ungarn abzeichnet, dass eben gegen rechts oder gegen eine rechtskonservative Kraft eher dann andere Mitte-Rechtskräfte Erfolge haben und eben nicht die Linke. Das ist durchaus eine gute Nachricht, weil dadurch im rechten Bereich ja auch mehr Leben reingerät und weil auch die Konkurrenzsituation vielleicht auch das Geschäft ein bisschen beleben kann. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn wir weg von der nationalen Ebene gehen, hin zur EU blicken, dann stellt sich natürlich am Ende immer die Frage, wie verhalten sich diese Mitte-Rechtsparteien, wenn sie dann die Rechtspartei abgelöst haben in der Regierungsverantwortung, wie verhalten die sich dann in Bezug auf Brüssel, in Bezug auf Ursula von der Leyen und auch letztendlich auf die Erwartungen, die in Brüssel geschürt werden und die auch da formuliert werden. Und das ist dann am Ende ja die Ergebnisfrage. Weil wenn am Ende eine Mitte-Rechtspartei eine linksliberale Politik umsetzt, ist das doch noch gefährlicher, als wenn linksliberale Politik machen. Und deswegen auf der nationalen Ebene finde ich vieles interessant und auch manche Dinge sogar zu begrüßen. Aber auf internationaler, auf EU-europäischer Ebene sehe ich dann doch die Gefahr, dass jetzt der Einbau von gewissen ostmitteleuropäischen Ländern, von Störern, von vermeintlichen Störern, dass dieser Einbau jetzt natürlich vielleicht sogar geräuschloser funktionieren wird. Man gibt bei der Migration ein bisschen Zugeständnisse, vielleicht auch jetzt Peter Mayer. Man gibt ihm gewisse Zugeständnisse, dass er zu Hause in Ungarn zeigen kann, wir setzen eine strikte Migrationspolitik unserer Vorgänger fort. Oder auch in Polen, ähnliches. Und dann muss man aber auf anderer Seite Konzessionen an Ursula von der Leyen's Apparat machen. Und das schadet dann natürlich auf einer EU-Ebene.
Das würde bedeuten, so eine Art, also früher nannte man es im Ostblock Brezhnev-Doktrin, wo man sagte, wir machen einen Kompromiss, ihr könnt im Inland im Grunde tun, was ihr wollt. Das ist uns nicht mehr so wichtig, ob ihr da gendert oder nicht. Und dafür legen wir aber fest, wenn es also unsere Prioritäten geopolitisch und da müsst ihr spuren.
Das ist zumindest zu befürchten, Stand jetzt. Und die Frage ist, inwieweit Peter Mayer zum Beispiel dann gewillt ist, Widerstand zu leisten. Er hat ja in seinen ersten Statements letztendlich einen Ton angeschlagen, der nicht linksliberal war, das kann man so salopp sagen. Einen Ton angeschlagen, der durchaus souveränistische Züge hatte, der auch Migrationsskepsis nochmal deutlich unterstrichen hat aus seiner politischen Verantwortung heraus. Aber auf der anderen Seite wissen wir alle, dass am Ende das Ergebnis zählt. Und Peter Mayer ist jetzt in der Pflicht, den Worten, die er kundgetan hat und die auch in Teilen durchaus politisch vernunftbezogen waren, ob er dann eben in der Lage ist und auch machtpolitisch durchsetzungsfähig ist, eben den Erwartungen dann standzuhalten oder ob er dann kippt und eben Brezhnev-Doktrin ähnlich dann eben sagt, okay, ich mache den Kompromiss, aber dafür habe ich in der Heimatfront dieses Zugeständnis, jenes Zugeständnis oder bekomme gewisse Gelder, die vielleicht im Falle Viktor Orbáns Regierung eben zurückgehalten wurden.
Jetzt war Viktor Orbán sehr lange an der Regierung, 16 Jahre. Das war seine eigentliche Regierungszeit. Es gab schon eine kurze Phase davor. Und für viele war er natürlich, für viele europäische Rechte, Souveränisten, war er auch ein Hoffnungsträger. Bei der letzten CPEC, das ist diese große konservative Konferenz, auch in Ungarn, hieß es immer, Budapest ist die Hauptstadt des rechten Europas. Was bedeutet diese Wahlniederlage, die ja im Grunde desaströs war, eigentlich für das souveränistische Lager in anderen europäischen Ländern?
Na, ich glaube, das bedeutet vor allem, dass das souveränistische Lager wieder selbst denken muss und sich nicht zum Beispiel sklavisch an andere Pole zu binden hat. Wenn ich sage, die Hauptstadt des Souveränismus, die Hauptstadt des Widerstandes, dann ist es vielleicht auch für manche patriotische Ungarn in dem Fall merkwürdig, wenn dann die US-Hymne gespielt wird und wenn generell, zumindest nach meinem Eindruck als Nicht-Ungar, muss man dazu sagen, wenn eben der Eindruck entsteht, dass man hier so eine Art verlängerter Arm der MAGA-Bewegung in Europa ist. Und ich glaube, viele europäische Rechtswähler wollen, dass ihr Land, aber auch Europa, nicht die EU, aber ihr Land und Europa, wieder souverän, selbstbewusst zu gehen lernen. Und die Frage ist natürlich, haben zum Beispiel die Amerikaner überhaupt Interesse daran, dass Europa selbstständig, stark und souverän läuft und die Nationalstaaten souverän laufen? Oder wollen die eben gezielt einzelne Akteure herauslösen, um dann auch Zugriff zu haben, um dann ihre Agenda durchzusetzen? Und wir wissen alle, seit Trump und auch seit Trumps kriegerischen Interventionen, die Interessen der Amerikaner müssen eben nicht immer deckungsgleich sein mit den Interessen der Rechten in oder der Widerständler in den Nationalstaaten Europas. Und ich glaube, das hat auch CPEC gezeigt und das hat auch die ungarische Entwicklung gezeigt. Die Wahlen werden eben zu Hause gewonnen. Und es hilft einem ungarischen Bürger, einem ungarischen Konsumenten ja auch wenig, wenn einerseits das internationale Parkett bespielt wird, Milei, Grußwort, Netanyahu, Trump und Vance. Aber auf der anderen Seite sieht er in seinem Alltag, in Budapest oder auch auf dem Land, sieht er, die Lebenshaltungskosten werden teurer. Ungarn stagniert in der wirtschaftlichen Entwicklung im Vergleich selbst zu osteuropäischen oder ostmitteleuropäischen Nachbarländern. Und am Ende zählen die Brot- und Butterthemen dann doch mal mehr. Am Ende sind dann auch materielle Fragen eben oft relevanter als dieser außenpolitische Glamour. Und ich glaube, eine Lehre, die wir zu ziehen haben, ist, uns rettet niemand von außen. Wir Europäer, wir Deutsche, wir Ungarn und so weiter und so fort, wir müssen uns selbst retten. Wir brauchen eigene starke Pole. Wir müssen ein eigenständiger Pole in dieser multipolaren Welt sein. und eine sklavische oder zumindest nicht sklavisch, aber eine devote Anpassung, in Teilen vielleicht sogar Anbiederung an MAGA, an Trump, das hilft nicht. Und bei den Wählern, auch in Deutschland im Übrigen, ist das nicht anschlussfähig und geschweige denn mehrheitsfähig.
Was bedeutet die Ungarnwahl für die deutsche Opposition? Das erfahren Sie im vollständigen Interview mit Benedikt Kaiser exklusiv unter www.auf1.tv. Wir liefern Ihnen stets auch politische Hintergründe. Unterstützen können Sie das über das Formular direkt unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.